Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Jahre 2020/21 waren für die darstellenden Künste mit großen Einschränkungen verbunden. Selbstverständlich auch gilt das für den Tanz. Die Pandemie brachte Kontaktbeschränkungen und Theaterschließungen. Choreografinnen und TänzerInnen konnten nur eingeschränkt proben und also auch produzieren. Und dieses Jahr, 2022, das war in dieser Hinsicht ein etwas besseres Jahr, wenn man so will, ein Übergangsjahr. Die Unbeschwertheit der Vor-Corona-Zeit ist allerdings längst noch nicht zurück. Was ist geschehen in der Tanzszene 2022? Das will ich nun Elisabeth Nehring fragen. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wenn Sie zurückblicken, Frau Nehring, was bleibt denn von diesem Jahr? Welche Themen, welche Eindrücke?
Also natürlich, der Tanz ist erstmal zurück auf den Bühnen im Jahr 2022. Das ist schon mal alleine Grund zur Freude. Das gilt ja auch für alle darstellenden Künste, aber eben auch für Tanz und Choreografie. Grundsätzlich kann man da von einer positiven Entwicklung sprechen. Es ist aber auch ein bisschen ambivalent zu sehen, denn in diesen unglaublich vielen Gesprächen, die wir per Zoom während der Pandemie und der Lockdowns geführt haben, war sehr häufig die Rede davon, diese Zwangspause auch zu nutzen, um zu untersuchen, brauchen wir überhaupt so einen riesen Output an Stücken und Produktionen an den Theatern in der freien Tanzszene oder kann da nicht allgemein ein anderer Rhythmus zwischen Produzieren, Recherchieren und Präsentieren gefunden werden? Was sich aber gezeigt hat in diesem Jahr, als die Theater dann wieder richtig aufhatten. Es ist eine fast noch größere Dichte an Stücken als zuvor durch diesen sogenannten Produktionsstau. Und der ganze Diskurs, den wir eigentlich in den letzten beiden Jahren geführt haben, der scheint erstmal ad acta gelegt. Also das als kleiner erster Rückblick. Was ist noch passiert? Das letzte Jahr war das Jahr der Tanzgroßveranstaltungen in Deutschland. Wir hatten im März die Tanzplattform in Berlin, wo die 12 bemerkenswertesten Produktionen gezeigt wurden. Im Juni folgte der Tanzkongress in Mainz, eine tolle 5-tägige Veranstaltung mit vielen Diskussionen und Shows und verschiedenen Formaten und 800 Gästen aus der ganzen Welt. Das ist eine ganz wichtige Plattform für den Austausch über inhaltliche Fragen und Ende August dann die internationale Tanzmesse in Düsseldorf, wichtiges Netzwerktreffen. Also all das konnte in diesem Jahr wieder stattfinden.
Beim Blick auf das Jahr 2022 fallen einem natürlich auch sofort die ganz großen Krisen ein. Also ja, immer dringlicher natürlich die Klimakrise, aber auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Tanzszene ist ja international ganz stark vernetzt. Wie spiegelt sich denn dieser Krieg in der Szene?
Also der hat sich vor allen Dingen in einer unglaublich schnellen, entschiedenen und sehr unbürokratischen Solidarität mit geflüchteten Tanzschaffenden gezeigt, aus der Ukraine, aber auch aus Russland und den angrenzenden Staaten, also zum Beispiel Weißrussland. Viele Ballettensembles in Deutschland wurden nach Kriegsbeginn im Februar, März, April geflutet mit Anfragen von geflüchteten Tänzerinnen und Tänzern. Es ging um Trainingsmöglichkeiten, um praktische Hilfe, um Arbeitsmöglichkeiten und da haben Ensembles wie das Staatsballett oder das Ballett in Hamburg ganz schnell und sehr entschieden ihre Pforten geöffnet. Natürlich konnten nicht alle jetzt auf einmal da einen Job bekommen, aber man hat sich sehr um zusätzliche Trainings bemüht. Es hat sich eine eigene Organisation gegründet, Tanz und Gelb und Blau heißt die. Die hat praktische Hilfeleistung angeboten. TänzerInnen aus Ensembles haben große Spendenaktionen gestartet. Also das war, fand ich, total vorbildlich. Und es war auch gut zu merken, dass da eben keine Russophobie entsteht dabei. Viele klassische Tänzerinnen und Tänzer kommen ja aus Russland, haben aber Familie in der Ukraine oder Belarus und allen anderen genannten Ländern. Also das lässt sich ohnehin nicht immer so trennen. Die Solidarität auf jeden Fall war bemerkenswert.
Das ist natürlich sehr erfreulich. Gab es denn noch andere positive Tendenzen, die Sie beobachtet haben?
Ja, einige. Und über eine möchte ich ganz besonders sprechen, nämlich über die Beobachtung, dass wir im vergangenen Jahr sehr viele gute, sehr gute und sehr professionell produzierte Stücke von und mit Tanzkünstlern mit Behinderung sehen konnten. Also das finde ich eine ausgesprochen positive Entwicklung, die ich hier einmal hervorheben möchte. Ich denke da zum Beispiel an den österreichischen Performance-Künstler Michael Turinski aus Wien. Der hat ein Solostück gezeigt, Precarious Moves, in dem er sehr humorvoll unseren Geschwindigkeitswahn, seine Behinderung und Kapitalismus miteinander verschränkt. Er hat jetzt auch im November ein Gruppenstück auf Kampnagel in Hamburg gezeigt. Dann denke ich an die Produktion Harmonia, in der die Company am Theater in Bremen mit der Choreografin Adrian Hood zusammengearbeitet hat. Da haben sie 4 TänzerInnen mit Behinderung eingeladen. Ein ganz tolles Stück ist das geworden über Nähe, Intimität und darüber, welche Körper auf der Bühne was darstellen dürfen. Und dann gibt es die Forward Dance Company am Loft Theater in Leipzig. Das ist die erste Tanzkompanie an einem freien Produktionshaus mit Tänzerinnen und Tänzern mit unterschiedlichen Körperlichkeiten, wie sie das nennen. Die hatte sich schon vor der Pandemie gegründet und konnte wegen Corona jetzt erstmal nur sehr verhalten loslegen, war jetzt aber sehr präsent in diesem Jahr. Also das sind einige Beispiele, die einen guten Weg aufzeigen. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwann im Tanz an einem Punkt sind, wo wir diese Tatsache gar nicht mehr thematisieren, weil sie irgendwann ganz selbstverständlich geworden ist.
Sie haben das Stichwort Diskurs schon genannt, Frau Nehring. Gab es denn jenseits von diesen konkreten Produktionen, konkreten Festivals auch Debatten, mit denen ja größere Zusammenhänge diskutiert wurden?
Ja, leider war auch 2022 wieder geprägt von sehr konkreten Fällen, die dann eine große Diskussion ausgelöst haben. Erschreckende Enthüllungen über die Zustände innerhalb der Tanzausbildung, vor allen Dingen der klassischen Tanzausbildung. Basel, Bern, Zürich waren hier die Orte, die wirklich fürchterliche Schlagzeilen gemacht haben. Was macht Missbrauch, Bodyshaming und so weiter betrifft. Das Gute, wenn man so will. Und deswegen ist das tatsächlich Teil einer größeren Bewegung, die mit MeToo angefangen hat, mit den Debatten am Theater weitergegangen ist und jetzt auch im Tanz angekommen ist. Endlich wird über all das gesprochen. Tänzerinnen und Tänzer trauen sich offenbar inzwischen viel häufiger über das Erlebte öffentlich zu berichten. Es hat im November dazu eine große Tagung gegeben von der Bayerischen Ballettakademie zusammen mit dem Dachverband Tanz Deutschland, was wirklich Hoffnung gemacht hat, auch Gegenwind bekommen hat unter dem Motto: Wollt ihr die Tradition, wollt ihr das Ballett abschaffen? Und da muss die Antwort einfach sein: Natürlich nicht. Aber wie Produktions-, Arbeits- und Ausbildungsbedingungen auch im Tanz, natürlich auch auf anderen Feldern, eben auch im Tanz sind und wie wir das in Zukunft handhaben wollen. Das wird auch fortan immer stärker thematisiert werden und wir werden sicherlich auch im nächsten Jahr noch weiter darüber sprechen.
Und das ist sehr begrüßenswert natürlich.
Auf jeden Fall, unbedingt.
Ein Blick oder mehrere Blicke zurück auf das Tanzjahr 2022. Eine Bilanz war das von Elisabeth Nehring. Ich danke Ihnen.
Gerne.